Ja, ein neues Jahr beginnt, ein neues Jahrzehnt. Das ist schon was Besonderes. Aber alle, die wir hier sitzen, haben ein neues Jahrtausend schon erlebt. Also, was kümmert's uns? Wir haben das schon in ganz anderer Dimension hinter uns. Und doch ist die Frage, was wird das neue Jahr, was wird das neue Jahrzehnt bringen? Das alte Jahrzehnt geht zu Ende mit dem, was ich manchmal so in der Offenbarung lese, höre, ein Drittel der Bäume. Mir wird das schon ein wenig komisch zumute, in der Offenbarung nachlesen zu können, dass es vielleicht jetzt nicht in Australien brennt direkt, aber dass der Horizont ist, unter dem wir eben auch leben. Und wenn da steht, ein Drittel des Wassers, dann haben wir das auch schon. Man schaue sich das Wasser in China an oder wer weiß wo, oder im Pazifik, wo nur noch Plastik rumschwimmt. Also es wird einem schon ganz komisch, wenn man fragt, ja, wie wird denn das jetzt werden in der nächsten Zeit und all diese Dinge. Und doch ist Gott derjenige, der uns trägt. Bei all den Fragen, bei all der Unsicherheit, bei all dem, was wir nicht wissen, ist das doch genau das, was wir wissen. Gott ist derjenige, der uns trägt. Und deswegen stellen wir Gottes Wort an den Anfang eines neuen Jahres. Ein Wort, das man ganz bewusst und ganz besonders sich zu Gemüte führen kann. Deswegen wird nachher auch im Gottesdienst so ein Jahreslosungskärtchen an jeden vergeben. Das kann man sich ziehen, kann man sich mitnehmen, darüber nochmal nachdenken. Ich glaube, heißt die Jahreslosung. So ist es eigentlich richtig. Und da müsste doch eigentlich so eine Jahreslosung zu Ende sein. Ich glaube, so soll es sein. Ein klares Bekenntnis. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Luther. Ich stehe zu meinem Glauben fest und keiner bewegt mich, keiner kriegt mich da raus. Ich stehe dazu, Glaube ist wichtig, Glaube. Ich glaube, das ist gut und notwendig, hört sich richtig an, das kann jeder unterstreichen. Und wenn man sich dann etwa das Lied Nummer 283 im Feiern und Loben, O komm, du Geist der Wahrheit, ist das anschaut, gib uns in dieser schlaffen und glaubensarmen Zeit die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Jawohl, ich glaube, in so einer glaubensarmen Zeit genau das brauchen wir. Oder Vers 3, Strophe 3, Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je. Oder die vierte Strophe, es gilt ein Freigeständnis in dieser unserer Zeit, ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit. So soll es sein, ich glaube. Und dann weiß auch jeder, was so eine Predigt zu sagen hat. Der Pastor fordert alle auf, zu glauben. Das ist ja auch nicht verkehrt. Das ist ja auch geistlich. Das ist ja auch wichtig. Das ist ja auch notwendig. Das ist ja auch richtig. So soll es ja auch sein. Also glaubt. Für den Herrn in den Glaubenskampf zu ziehen, klare Kante zu zeigen, geistlicher Haudegen zu sein. Und dann wissen wir, dass die Jahreslosung noch einen Nachsatz hat. Hilf meinem Unglauben. Und dann wird das schillernd, diese Frage, ich glaube, diese Aussage, dieses Bekenntnis. So richtig es ist, dass wir klar zu unserem Glauben stehen soll in dieser schlaffen und glaubensarmen Zeit, ob das jetzt im 17. Jahrhundert geschrieben wird oder im 18., im 19., im 20. oder jetzt im 21. Jahrhundert, ist ja letztlich egal. Wir haben den Eindruck, um uns herum die Leute wollen mit Glauben wenig zu tun haben, also fordern wir uns gegenseitig auf zu glauben. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 32 und 33, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wenn nicht, dann nicht. Das gehört zu unserem Glauben dazu, dass wir das, was wir erkannt haben bei Christus, dass wir das festhalten und auch weitergeben. Wie sollen andere vom Glauben an Jesus etwas mitkriegen, wenn wir uns nicht klar zu unserem Glauben positionieren? Ich glaube. Und so ein wenig mit diesem Nachsatz hört man vielleicht schon dieses Gleichnis von den Senfkörnern durch. Wie groß muss eigentlich Glaube sein, damit man sagen kann, ich glaube? Wie groß muss es sein, um Berge versetzen zu können oder so irgendwas? Muss das nicht 10 Kilo oder was? Was wäre dann Glaube und die Maßeinheit dessen? Die Jahreslosung ist hier nicht zu Ende, sondern es geht weiter. Der Unglaube ist Realität auch bei uns. Und auch diese Frage oder diese Aussage, hilf meinem Unglauben, wenn man zu dem steht, was auch an Zweifeln in uns manchmal in unserem Herzen drin ist, ist das schon eine große Hilfe. Zu sagen, Herr, ich verstehe dich nicht in all deinen Wegen, ich weiß nicht, warum du dieses oder jenes tust oder zulässt. Das gehört doch auch dazu, dass wir sagen müssen, ich verstehe Gott nicht, ich komme da nicht ran, ich kann ihn nicht packen, ich weiß nicht, wie soll ich mich an ihn wenden, weil er immer, im Moment habe ich den Eindruck, ich bete und dann kommt es nur bis zur Decke und nicht ein Stückchen weiter. Manchmal tut Gott Sachen oder lässt er zu, die wir einfach nicht einordnen können. Und Jesus am Kreuz, wir feiern nachher Abendmahl, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist ja auch so ein Wort oder ein Vers, der das deutlich macht. Manchmal weiß man nicht, wo ist Gott, warum hat er mich jetzt verlassen, allein gelassen in dieser Situation, in der ich jetzt stehe. Möglicherweise ist dieser Vers auch eine Ermutigung, das zuzugeben, vor sich und vor anderen und vor Gott. Das zuzugeben, dass man mit seinem Glauben manchmal an seine Grenzen stößt, an die Grenzen dessen, was man, ich verstehe dich nicht, Gott. Und auch Paulus sagt, ja, ich habe so und so oft mal gebetet und Gott hat mir nur gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, alles andere musst du nicht wissen, nicht haben, nicht können. Das ist manchmal so wenig. Und wenn man dann mit dem Glauben, der vielleicht Senfkorngröße hat, vor Gott steht, Herr, was soll denn daraus werden? Glaube. Mit der Frage nach dem Unglauben, mit dem Zweifel mit dabei. Doch ist dieser Vers ja nicht nur das Bekenntnis, dass auch Unglaube, Herr, in meinem Herzen ist, sondern es ist eine Bitte dabei, hilf mir. Und am Ende der Predigt, am Ende der Geschichte, die wir gleich lesen, das ist ja immer wichtig, so den Zusammenhang so eines Verses wahrzunehmen und zu lesen, ist das eigentlich schon das Ziel dieser Predigt. Wir kriegen es manchmal nicht besser hin mit unserem Glauben und können Gott nicht erklären, können sein Handeln nicht erklären, stehen manchmal mit unserem Unglauben oder mit dem wenigen Glauben, was wir haben, da und können es letztlich Gott nur hinhalten. Aber wenn du es doch endlich tun würdest, Herr, ich komme zu dir, aber ich verstehe dich nicht. Der Text der Jahreslosung. Von daher die Hilfe, sich den Text nochmal genauer zu Gemüte führen, zu gucken, was steht da. Markus 9, die ganze Geschichte, ab Vers 14. Am Fuß des Berges fanden sie eine große Menge, die sich um die übrigen Jünger versammelt hatte, während einige Schriftgelehrte ein Streitgespräch mit ihnen führten. Die Menschen waren in großer Aufregung, als Jesus auf sie zukam. Dann liefen sie ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Worüber streitet ihr euch? Fragte er. Ein Mann aus der Menge ergriff das Wort und sagte, Rabbi, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Mehr ist mal nicht. Wozu kommt man im Gottesdienst zusammen? Ich bin hierher gekommen und habe meinen Sohn mitgebracht, dass du ihn heilst. Und wenn er heil ist, dann gehen wir wieder. Ist ja frech. Wozu kommen wir eigentlich zu Jesus? Herr, das und das will ich haben. Habe ich das gekriegt, kannst du mir wieder im Mondschein begegnen. Was will man sonst von Gott haben? Das, was man bekommen hat, hat man und dann kann man wieder nach Hause. Ich bin mit meinem kranken Sohn gekommen und wenn er endlich gesund ist, dann bin ich auch schon wieder weg. Glaube? Ein Evangelientext. Der Vers der Jahreslosung ist aus dieser Geschichte genommen. Aus einem Evangelium, aus dem Markus-Evangelium, was zuerst geschrieben ist, das älteste Evangelium, wahrscheinlich das kürzeste. Und es ist interessant, wenn man sich mal die ganze Geschichte drumherum anschaut, es ist relativ detailliert beschrieben, welche Situation zu diesem Ausspruch des Vaters kommt und führt. Bei dem kürzesten Evangelium, bei dem manche Geschichten ganz rausgelassen sind, gar nicht genannt sind, ist diese Geschichte relativ umfangreich, eine ganze Menge. Offensichtlich muss das für Markus, wahrscheinlich auch für all die anderen, sehr intensiv gewirkt haben, diese Geschichte zu hören, wahrzunehmen für die Jünger, das, was da geschehen ist. Der Hintergrund, Jesus ist in Galiläa im Norden Israels, irgendwo wahrscheinlich um den See Genezareth herum, hier predigt er, da predigt er. Viele Leute kommen, immer mehr Leute kommen, viele Kranke kommen, viele Wunder geschehen, immer mehr Kranke kommen, das ist die Situation. In anderen Begebenheiten wird dann geschrieben, es kamen so viele Leute, Jesus hat keine Zeit und keinen Raum mehr gehabt zu essen. Und die Familie kommt und sagt, der ist ja nicht mehr ganz dicht, wir müssen ihn da rausholen. Also eine ganz merkwürdige Situation. Je mehr Leute, je mehr Jesus heilt, desto mehr Leute kommen und sie wollen immer nur, mach mich heil, mach meinen Sohn gesund und dann gehen wir wieder. Glaube. Irgendwann hat Jesus die Ruhe gesucht. Er sucht sich den Petrus aus und den Jakobus und den Johannes und geht mit ihnen zusammen auf einen hohen Berg, zu beten vielleicht. Manchmal wird ja in den Evangelien berichtet, dass Jesus sich zurückzieht, um endlich mal mit sich oder den Jüngern alleine zu sein, mit ihnen zu reden, damit man wieder ein verständliches Wort zusammenkriegt, um mit ihnen Kontakt zu haben. Möglicherweise auch hier. Er geht auf einen hohen Berg, möglichst weit weg. Und dann erleben die Jünger etwas, was man sonst selten erlebt. Ihnen begegnet Mose und Elia und sie sprechen mit Jesus und das Gewand Jesu wird ganz hell und wird ganz weiß und die Jünger wissen gar nicht, was ihnen da geschieht. Und Petrus sagt, Herr, das ist so schön hier, lass uns hier Laubhütten bauen. Wahrscheinlich ist es so, das Laubhütten oder die Zeit des Laubhüttenfestes. Und dann kommt eine Stimme aus dem Gewölk, dieser da ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören und dann verschwimmt die Erscheinung wieder. Aber sie ist so real gewesen, dass Petrus sagt, lasst uns hier Hütten bauen. Mose muss ja auch irgendwie wohnen und wenn Elia schon da ist, er auch und du Jesus auch. Sehr realistisch, sehr real. Und dann gehen sie wieder runter und unterhalten sich. Und Jesus sagt, erzählt bloß den Leuten nichts davon. Und dann fragen die Jünger, es soll aber doch vorher der Elia kommen. War es das jetzt oder kommt er nochmal oder wie ist es? Ja, das stimmt, Elia soll kommen, aber er ist ja schon da gewesen. Vielleicht habt ihr das gar nicht mitgekriegt. Das sind die Gespräche, die sie auf dem Weg nach unten miteinander machen und unten finden sie den Rest der Jünger vor im Streitgespräch mit irgendwelchen Leuten, mit Pharisäern und Schriftgelehrten und einen Vater, der seinen Sohn nicht geheilt gekriegt hat. Was ist denn hier unten los? Worüber streitet ihr euch? Die nächste Folie. Er kann nicht sprechen, mein Sohn, weil er von einem bösen Geist besessen ist, der ihn nicht reden lässt. Immer wenn dieser böse Geist ihn packt, wirft er ihn gewaltsam zu Boden. Er hat dann Schaum vor den Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Dämon auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Jesus sagte zu ihnen, ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Und sie brachten ihm das Kind. Und als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen in heftigen Krämpfen. Er fiel zu Boden, krümmte und wälzte sich mit Schaum vor den Mund. Wie lange geht das schon so? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Der antwortete, seit er ganz klein ist. Und der böse Geist wirft ihn oft ins Feuer oder ins Wasser, um ihn umzubringen. Hab doch Erbarmen mit uns und hilf uns. Tu etwas, wenn du kannst. Was soll das denn heißen, sagt Jesus. Was soll das denn heißen, wenn ich kann, fragte Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Der Vater rief, ich glaube, hilf meinem Unglauben. In der Übersetzung, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, heißt das übersetzt, ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Diese Übersetzung versucht, das ein wenig zu übertragen. Als Jesus sah, dass die Menge der Zuschauer ständig größer wurde, bedrohte er den bösen Geist. Du tauber und stummer Geist, ich befehle dir, fahre aus diesem Kind und kehre nie wieder zurück. Da schrie der Geist auf, packte den Jungen, warf ihn hin und her, verließ ihn dann. Der Junge lag nun reglos da, sodass die Menge dachte, er sei tot. Doch Jesus nahm die Hand des Jungen, half ihm aufzustehen und er stand auf. Als Jesus später mit seinen Jüngern allein im Hause war, fragten sie ihn, warum konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben? Jesus antwortete, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. In der Parallelstelle steht durch Fasten und Gebet. Ein kranker Sohn steckt dahinter, hinter diesem Ausspruch, diesem prägnanten Ausspruch des Vaters. Und es ist schon auch eine besondere Krankheit. Bei so einer Krankheit kann man möglicherweise alles verlieren, auch seinen Glauben. Der Sohn, der eigene Sohn, wird auf den Boden geworfen, zappelt noch ein wenig, fängt an zu schäumen und ist dann ganz wie starr. Und manchmal wird er ins Feuer geworfen. Da kann man schon seine Hoffnung, sein Glauben, sein was auch immer, alles Mögliche verlieren an Gott und an die Liebe Gottes. Die Eltern stehen fassungslos daneben. Keine Medizin hilft, kein Arzt kann eingreifen. Man muss tatenlos zusehen. Die elterliche Liebe zerschellt an dieser Krankheit. Wenn du etwas vermagst, dann tu's. Was muss das für eine Hoffnung gewesen sein, als Freunde und Nachbarn, Bekannte gesagt haben, da ist jemand, der kann dir helfen. Der Jesus, wir waren selber dabei, als er Kranke gesund gemacht hat und wir haben gehört, dass er noch ganz andere Wunder getan hat. Zu dem musst du hin, da musst du sein. Was für eine Hoffnung. Und dann machen sich die Eltern, möglicherweise ist die Mutter auch irgendwo mit dabei oder vielleicht noch der Onkel, um den Jungen zu tragen, falls er wieder einen Krampfanfall kriegt oder wie auch immer, vielleicht eine ganze Verwandtschaft. Und dann suchen sie Jesus und die Traube der Menschen um ihn herum und dann ist er gar nicht da. Er ist auf einem Berg, der Rabbi ist weg. Wenn man schon mal zu einem Wunderheiler geht, ist er schon nicht da. Nicht? Wenn ich schon mal mich aufmache, dann ist er weg. Oh, wie oft geht das in bestimmten Versammlungen auch so? Alle stehen sie Schlange, um ihre Krankenheilung sich abzuholen. Gott heilt. Das ist ja das Verblüffende und Fantastische. Er heilt und er handelt. Aber wie oft muss es der Wunderheiler sein? Wie oft muss es derjenige sein, der eine besondere Salbung oder was auch immer der hat? Und nur der kann es tun. Beginnt nicht der Unglaube schon an der Stelle, wo die Leute sagen, deine Jünger, es ist ja perfide, es ist ja eigentlich ein Vorwurf. Es erinnert mich so an Adam und Eva. Die Frau, die du mir Gott gegeben hast, die war's. Und hier heißt es Jesus, du Wunderheiler, deine Jünger, die haben's nicht hingekriegt. Es ist ja auch ein Vorwurf an Jesus, der dahinter steckt. Du warst nicht da und deine Leute haben es nicht hingekriegt. Vorwurf. Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich enttäuscht. Und man kommt nicht zu dem Schluss, dass es doch letztlich Gott ist, der handelt. Dass Gott derjenige ist, der Geber aller guten Gaben ist. Wieso müssen es denn Menschen machen? Wieso erwarte ich von Menschen irgendwas? Ist das nicht der Anfang des Unglaubens, dass man etwas von Menschen erwartet, was Gott eigentlich nur tun kann? Beginnt es an der Stelle nicht schon? Ist das nicht der Unglaube, mit dem wir manchmal manche Gemeinden auch kaputt machen? Der Rabbi ist nicht da. Der Wunderheiler ist auf dem Berg. Ja, wo soll ein Wunderheiler auch schon sein? Die sind meistens auf irgendwelchen Bergen und machen da irgendwas. Aber die Jünger hatten mittlerweile Erfahrung. Jesus hatte sie ja ausgesandt zu zweit. Geht hin in die Dörfer vor mir und so weiter und so weiter. Und sie kamen begeistert. Es gibt mehrere Berichte im Neuen Testament. Da kommen sie begeistert wieder zurück und sagen, ha, nicht? Wir wissen zwar, du hast es uns gesagt, aber jetzt haben wir es erlebt. Wir haben erlebt, dass die Kranken gesund werden, die Dämonen weichen und wunderbar. Und das ist unser Auftrag als Gemeinde und als Jünger Jesu, dass wir diesen Auftrag Jesu wahrnehmen. Geht hin, predigt das Evangelium, macht Kranke gesund, heilt Kranke, schmeißt die Dämonen raus. Das ist unser Auftrag. Das ist nicht nur etwas, was dem Wunderheiler, dem Rabbi oder was auch immer in der Mitte übrig bleibt, sondern das hat Jesus als Vollmacht auf dein Leben gelegt. Auf unser Leben gelegt. Und ist es schon auch die Frage, warum handelt Gott oder warum handelt Gott in unserer Mitte so wenig? Diese Frage müssen wir uns immer mal wieder gefallen lassen. Und Gott tut sowas. Ich möchte eine Geschichte aus dem Neuen Land erzählen. In meinem eigenen Zimmer war ein Mann, habe ich ihn übernachten lassen, ein junger Mann. Der konnte im Dunkeln nicht sein. Wir kannten ihn noch nicht, er war frisch im neuen Land angekommen, er wollte aber nicht alleine schlafen in seinem Zimmer, sondern wollte irgendwo, hat gesagt, komm, kannst bei mir übernachten. Und in der Nacht ist es dann eskaliert, die ganze Situation. Und dann haben wir einen Nachbarn, meinen Zimmernachbarn geholt und haben dann zu zweit, er und ich, dem Satan geboten, namentlich, Satan, verlass diesen jungen Mann. Der tut einen Schrei, zerreißt mein Kopfkissen und ist seit dieser Minute frei gewesen. Das geschieht. Das geschieht nicht nur, wenn, sagen wir mal, Jesus körperlich anwesend ist, sondern er hat uns diese Vollmacht gegeben und wir sollen diese Vollmacht anwenden. Und es ist ja immer die Frage, warum handelt Gott oder warum handelt Gott nicht? Und vor Kapitel 9 steht Kapitel 6 im Markus-Evangelium, nämlich Jesus in Nazareth. Und Jesus, Vers 5 und Vers 6, man möge das nachlesen, Jesus wundert sich über den Unglauben der Leute in Nazareth und kann nur wenige Wunder tun in seiner eigenen Heimatstadt. Weil die Heimatstadt, ich sage, ist das nicht der Sohn des Zimmermann und seine Söhne und oder seine Brüder und Schwestern sind auch unter uns und der macht jetzt Wunder? Kapitel 6, drei Kapitel vor Kapitel 9 geht es Jesus auch so, dass er in seiner eigenen Heimatstadt fast nichts hinkriegt. Glaube? Und Jesus wundert sich über den Unglauben seiner eigenen Heimatstadt und geht kopfschütteln seines Weges. Es ist also kein Vorwurf an die Jünger, der hier steht. Oh, ihr ungläubiges Geschlecht oder so. Man kann das ja auch so, könnte das ja auch so verstehen. Es ist ein Wort an die Leute drumherum. Und wenn man sich dieses Wort Jesu anschaut, es kommen immer mehr Leute. Dann hat das ja etwas von Abwehr. Die Menge der zuschauenden Leute macht die Geistlichkeit einer Situation nicht aus. Die Größe eines Gottesdienstes macht die Geistlichkeit der Situation nicht aus. Wenn immer nur noch mehr Zuschauer kommen, bewegt sich im Reich Gottes nämlich gar nichts. Wenig. Es kommen immer mehr Zuschauer. Man hat ja fast den Eindruck, dass Jesus das abwehrt. Immer mehr Zuschauer, das wird zu viel. Und deswegen handelt er jetzt auch. Und auch das ist eine Frage an unseren Glauben, an die Art und Weise, wie wir zukünftig Gemeinde bauen wollen. Wollen wir nur noch mehr Zuschauer haben? Und wie muss man es denn machen, dass aus den Zuschauern Leute werden, die mit anpacken, die diesen Auftrag Jesu mitnehmen? Ich könnte mir eine Situation vorstellen, dass die Leute sagen, Jesus ist oben noch auf dem Berg, natürlich, und die Creme de la Creme seiner Jünger ist auch mit oben, nicht? Johannes und Petrus und Jakobus. Jakobus ist ja nachher wahrscheinlich wohl der Gemeindeleiter der Gemeinde in Jerusalem. Also das ist die Creme de la Creme der Leute, die um Jesus herum sind. Und so kommt man sich ja manchmal im Reich Gottes auch vor. Und Jesus ist auch noch nicht wiedergekommen. Nicht? Und da bist du alleine mit dem Reich Gottes und irgendjemand kommt auf dich zu. Ja, solange du hier Pastor bist, da wird die Gemeinde wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren kaputt gehen. Ich habe ich ja schon das ein oder andere Mal gehört. Ansatzweise. Nicht hier. Was ist das für eine Ermutigung, wenn jemand so auf dich zukommt? Ach, solange du hier bist, kann sich ja hier nichts bewegen. Solange du hier Gemeindeleiter bist. Wie viel Ermutigung kommt da in unser Herz hinein, wenn jemand sich so vor dich aufbaut und dir das sagt? Du bist Ältester hier der Gemeinde. Ja, darum kann ich mir das auch so vorstellen. Deswegen ist das hier so. Das ist doch klar, dass hier sich nichts bewegen kann. Wer ist hier der Ungläubige? Die Jünger, die es nicht hinkriegen, oder die Zuschauer drumherum? Könnten sich die Zuschauer nicht dazu verstehen, dass sie sagen, okay, Jesus ist nicht da, aber wir machen es mal so, wie er das immer gemacht hat. Und wir beten jetzt für euch und ihr legt diesen Typen die Hände auf. Wir stellen uns um euch rum und dann können die restlichen Jünger, gut, okay, ihr seid nicht die Besten von dem, was Jesus so hat, aber wir stehen zu euch. Anstatt Zuschauer zu bleiben, könnte man ja mit dafür beten, dass dieser Junge endlich frei wird. Aber da stehen sie daneben und sagen, na ja, wenn diese Jünger dafür beten, was soll da schon passieren? Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Jesus hat uns Vollmacht gegeben, und das anzuwenden und zu fragen, Herr, wie kann ich jetzt in so einer Situation das anwenden? Wie kann es denn sein? Ich bin jetzt hier ganz alleine. Jakobus ist nicht da und Petrus ist auch unterwegs und Johannes ist auf dem Berg oder wie auch immer und du bist auch noch nicht da. Kann Gott dir solche Situationen anvertrauen oder bist du auch nur Zuschauer? Kommst in den Gottesdienst, weil irgendwer irgendwas irgendwie macht? Und bewertest dann den Gottesdienst, weil derjenige das so oder irgendwer das so oder ein anderer das noch anders gemacht hat? Bist du Bewerter und Zuschauer oder bist du Mitarbeiter und Jünger Jesu? Das ist ja die Frage an der Stelle. Was für eine Enttäuschung. Die Jünger können es nicht. Aber hast du schon mal ein Wunder vollbracht? Können wir Wunder machen? Herr, ich kann es nicht, aber du musst hier handeln. Wie der Junge, der bei der Speisung der 5000 seine zwei Brote und fünf Fische oder umgekehrt Jesus hinhält und Jesus speist davon die ganze Gruppe von Leuten. 5000 Männer, die Frauen werden gar nicht mitgezählt, die Kinder erst recht nicht. Hätte er jetzt drei Fische und fünf Brote oder hätte er acht Fische und sieben Brote oder was auch immer, es hätte immer nicht gereicht. Aber das, was er hat, hat er Jesus hingehalten und daraus hat Jesus das Wunder gemacht. Aber das muss man ihm auch hinhalten. Herr, ich habe dieses Stückchen Glaube, so wenig wie es ist. Und du musst handeln. Und Gott hat sich entschieden, aus dem, was du ihm hinhältst, Segen zu machen. Ich will, dass ihr zu zweit vor mir hergeht, von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Und wir haben immer die Gelegenheit zu sagen, oh Herr, lass uns doch bitte nicht alleine, ich kann doch nicht alleine. Denn wer ist derjenige neben mir? Ich muss das ja doch wieder alles alleine machen. Und ich denke, an der Stelle ist das ein Stückchen Hilfe wahrzunehmen, das auch den Leuten damals so passiert ist. Und da sind Senfkörner drin. Das ist nicht viel. Etwa 10. Man kann sie kaum sehen. Das ist nicht die größte Saat. Und wenn wir das in Händen halten, dann kann das natürlich entmutigen. Herr, mehr habe ich nicht. Und es ist sachlich gesehen ja richtig. Mehr hast du nicht. Ja, das stimmt. Mehr hast du nicht. Ich habe mir gedacht, ich nehme mal so einen Avocadokern mit. Im Prinzip ist das auch nicht viel. Ist das jetzt wesentlich mehr? Ja, es ist wesentlich mehr, aber ist das wesentlich mehr? Hättest du das jetzt in der Hand, wäre es deswegen erklärlicher, wenn Gott dadurch ein Wunder tun kann oder was auch immer? Ja, ich hatte ja ein Avocado in der Hand. Das ist ja auch nicht viel mehr. Man könnte mit der gleichen Entmutigung an dieses Ding gehen, oh Herr, der ist ja schon fast vertrocknet, na klar, nicht? Herr, mein Avocado ist schon fast vertrocknet, da wird doch auch nichts draus. Du könntest in jede Situation mit dem gleichen Unglauben gehen oder an die gleiche Situation mit dem gleichen Glauben. Herr, ich traue dir zu, dass du aus dem Stein da Nachkommen Abrahams machen kannst. Es ist prinzipiell immer dasselbe. Ich traue Gott zu, dass er handelt. Und nicht den Senfkörnern oder nicht dem Avocado oder was auch immer, Orangenkerne oder was auch immer. Wo sind sie jetzt alle? Jetzt sind sie hier weg. Man findet sie nicht. Sie sind einfach klein. Glaube heißt Gott vertrauen und nicht auf Menschen achten. Glaube beginnt an der Stelle, wo man sagt, ich weiß, dass es nicht die Menschen sind, aber Herr, ich weiß, du hast in deinem Wort schon mal durch einen Esel gesprochen und deswegen traue ich dir zu, was auch immer. Das ist eine Entscheidung, die in unserem Herzen stattfindet, also das Herz sitzt hier. Ist eine Entscheidung, die in unserem Herzen stattfindet, ob ich das tue oder ob ich nur Zuschauer bin. Ob ich mich in einer kuriosen Situation, wenn die Jünger sich alleine vorkommen, mich um diese Jünger drumherum stelle und sage, okay, ich bete mit dafür. Jesus ist zwar weg, okay, aber Gott handelt doch. Dass ich mich vom Zuschauer mutiere zu einem Jünger Jesu. Und ob ich jetzt 5 Brote und 2 Fische habe, ob ich 3 Senfkörner und 1 Avocado, was auch immer ich in meinen Händen halte, es aber Jesus in die Hand drücken und erwarten, dass er handelt. Man kann die Enttäuschung dieses Mannes verstehen, natürlich. Er hatte Hoffnung geschöpft. Die Jünger haben es nicht hingekriegt. Jetzt kommt der Rabbi. Wenn du noch was kannst, dann mach, sonst ziehen wir ab. Und Jesus sagt, was heißt denn da, wenn ich noch was vermag? Dem, der glaubt. Und damit setzt er ja den Finger auf diesen Mann, dem, der glaubt. Gott hat die Möglichkeit, aus unserem kleinen Glauben etwas zu bewegen. Wenn wir in diesem Jahr uns auf den Weg machen, als Gemeinde inhaltlich neues Leben wahrzunehmen, zu hören, unsere Werkzeuge schärfen zu lassen in seiner Gegenwart, uns neu ausrichten zu lassen auf ihn, herauszukommen aus der Situation der Zuschauerrolle hinein in die Rolle eines Jüngers, dann ist das wahrscheinlich dieser Weg, den wir zu gehen haben. Und er fängt damit an, dass ich meinen Unglauben vor Gott bekenne. Herr, du siehst meinen Unglauben und du kennst meinen Glauben, er ist nicht groß. Aber ich bitte dich, dass du handelst, dass du an mir wirkst und dass du durch mich wirkst. Wie begeistert waren die Jünger, als sie zurückkamen, 2 und 2, und von dem berichtet haben, was Jesus ihnen im Vorwege gesagt hat. Geht die Strecke vor mir her, bereitet mir den Weg. Und sie kamen zurück und gesagt, Herr, das hätten wir ja gar nicht gedacht. Das, was du gewirkt hast, oder wer auch immer da was gewirkt hat, wir hätten es nicht gedacht. Aber wir haben uns dir zur Verfügung gestellt und du hast gewirkt. Lasst uns dieses Jahr ganz bewusst in diesem Gebet oder in dieser Haltung beginnen. Von Gott erwarten, dass er handelt. Ihn bitten, dass er wirkt, dass er mit seinen Gaben kommt und uns nahe kommt. Und dann miteinander das Abendmahl feiern. Lasst uns miteinander beten. Wer betet?